DW Menschen und Märkte.
EU-Kommission und Übergewinnabgabe. Was geschieht mit Juniper? Wie Frankreich sich auf den Winter vorbereitet? Das und mehr in diesem Podcast der DW Wirtschaftsredaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk-Ulrich Kaufmann. Gestern hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Union gehalten. Die stand unter dem Motto Solidarität und Gemeinsamkeit. Damit meinte die konservative Politikerin ausgesprochen auch den eigentlich ziemlich sozialistischen Ansatz, dass es nicht angehen kann, Gewinne zu privatisieren und gleichzeitig Verluste oder Kosten zu sozialisieren. Sie hat es natürlich anders formuliert, doch ganz klar gemacht. Die Kommission möchte jene Energiekonzerne, die in der gegenwärtigen Krise gewaltige Gewinne machen, in die Pflicht nehmen. Stefan Überbach hat dabei aufmerksam hingehört.
Millionen Menschen in Europa brauchen dringend Unterstützung, sagte Kommissionschefin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Angesichts der russischen Aggression und Manipulation der internationalen Energiemärkte müsse die EU entschieden reagieren. Konkret will die Kommission die Mitgliedsländer verpflichten, den Stromverbrauch schnell um mindestens 5% zu senken, vor allem in Spitzenzeiten, zu denen Elektrizität besonders teuer ist. Bis Ende März nächsten Jahres wird ein Minus von 10% angepeilt. Außerdem sollen die übermäßigen Gewinne der Energieerzeuger abgeschöpft werden, die gerade mit Ökostrom, Braunkohle oder Atomkraft enorme Profite machen. Für Öl- und Gaskonzerne ist ebenfalls eine Solidaritätsabgabe vorgesehen. Die Kommission rechnet mit Einnahmen von insgesamt rund 140 Milliarden Euro, mit denen Unternehmen und private Haushalte entlastet werden können. Die EU-Staaten müssen den zeitlich befristeten Vorschlägen noch zustimmen. Aus dem Europaparlament kommt grundsätzlich Rückendeckung für die Pläne. Bei den Grünen heißt es, die Gier und der Profit einiger weniger dürfe nicht zum Elend vieler führen. Die Christdemokraten verlangen, die Entscheidung anders als vorgesehen nicht den Regierungen zu überlassen, sondern das Parlament daran zu beteiligen.
Stefan Überbach aus Brüssel. Aber es gibt auch eine andere Seite. Konzerne, die gerade keine Gewinne machen, sondern im Gegenteil horrende Verluste anhäufen. So ein Fall ist die deutsche Juniper. Seit einigen Tagen halten sich Gerüchte, der Bund wolle sich bei dem Gashändler einkaufen, um das Unternehmen über Wasser zu halten. Entschieden ist noch nichts, aber an der Börse wurde Juniper bereits abgestraft, berichtet Claudia Wehrle.
Die Hinweise verdichten sich, dass der Staat die Mehrheit an Juniper übernehmen könnte, um den Fortbestand des Gasimporteurs zu sichern. Aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten prüfen die Beteiligten unter anderem eine direkte Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Juniper führen würde, wie Juniper selbst im Lauf des Tages erklärte. Das Unternehmen war in Schieflage geraten, nachdem Russland seine Gaslieferungen immer stärker reduziert hatte. Inzwischen fließt gar kein Gas mehr durch die wichtigste Pipeline Nord Stream 1. Um die eigenen Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, musste sich Juniper zum jeweiligen Tagespreis an den sogenannten Spotmärkten eindecken. Im ersten Halbjahr türmte der Konzern so Verluste in Höhe von über 12 Milliarden Euro auf. An der Börse wird die mögliche Übernahme durch den Staat skeptisch gesehen. Juniper-Aktien fielen auf ein neues Rekordtief. Derweil erwägt Juniper, den russischen Gazprom-Konzern auf Entschädigung zu verklagen. Die Erfolgschancen stehen nicht gut.
Soweit Claudia Wehrle aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. In Frankreich sieht man dem kommenden Winter ähnlich skeptisch entgegen wie im eigentlich immer pessimistischen Deutschland. Haben wir genug Strom zum Heizen? Wie können wir die Bedürftigen unterstützen? Diese Fragen stellt man sich auch in Paris. Dort, hat Julia Borutta erfahren, fängt das Sparen für den Winter bei einer nationalen Ikone an.
Der arme Eiffelturm wird's schon verkraften. So spöttelt der stellvertretende Bürgermeister von Paris, Emmanuel Grégoire, als er im Fernsehinterview erklärt, warum das Wahrzeichen der Hauptstadt demnächst schon kurz vor Mitternacht die Lichter ausknipst. Dieser Schritt ist symbolisch. Die Nachtbeleuchtung des Eiffelturms beträgt 4% seines gesamten Stromverbrauchs. Mit diesem scheinbar kleinen Schritt wollen wir zeigen, dass jede eingesparte Stromstunde zählt. Jeder muss mitmachen. machen. In der Tat, die Französinnen und Franzosen sind aufgerufen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Heizung runter, Licht aus, Spülmaschine nur spätabends anschalten. Sonst könnte es im Winter zu koordinierten Stromabschaltungen kommen. Die Regierung belässt es aber nicht bei Stromsparappellen. Nach langem Zögern wird sie nun doch auch sanften Druck über den Preis aufbauen. War die Steigerung des Strompreises in Frankreich zuletzt bei 4% im Vergleich zum Oktober 2021 gedeckelt, kündigte die Premierministerin jetzt eine Erhöhung der Preise an. Gas und Strom werden ab Januar bzw. Februar um 15% steigen. Der Staat wird also auch im kommenden Jahr die Preise deckeln, nur nicht auf ganz so niedrigem Niveau wie bisher. Premierministerin Elisabeth Born räumt ein, dass 15% Steigerung für manche Haushalte nicht unerheblich seien. Wir werden daher bis Ende des Jahres Energieschecks ausgeben. Diese Hilfe wird 12 Millionen Haushalten zugutekommen. Je nach Einkommen sind das Schecks über 100 oder 200 Euro. Die Maßnahmen kommen die Staatskasse teuer zu stehen. Knapp 18 Milliarden Euro werden der neue Tarifschutzschild und die Hilfen für einkommensschwächere Haushalte kosten. Denn viele kleinere Städte und Betriebe profitieren ebenfalls von der Energiepreisdeckelung. Und es gibt noch weitere Hilfen für die Wirtschaft. Unternehmen, deren Energierechnung mindestens 3% des Umsatzes beträgt, können staatliche Hilfen von bis zu 2 Millionen Euro beantragen. Aber das ist noch nicht alles, erklärt Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Energieintensive Unternehmen können Hilfen von bis zu 50 Millionen Euro beantragen. Hilfe anbieten, Mäßigung einfordern, lautet die Devise der Regierung. Sie hofft, dass die Französinnen und Franzosen zum Winter hin eine zusätzliche App auf ihr Handy laden. EcoWatt heißt die Anwendung des Stromnetzbetreibers RTE. Sie zeigt mit einer Art Ampelsystem schon 3 Tage im Voraus an, wie viel Stress im Stromnetz ist. Bei Rot sollten Spielekonsolen, Waschmaschinen und Lichter ausgeschaltet werden. Im Rathaus von Paris geht man schon jetzt mit gutem Beispiel voran. Die Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts als erste mit elektrischer Straßenbeleuchtung experimentierte, wird nun nachts nicht mehr ganz so lange strahlen. Aber, versichert der stellvertretende Bürgermeister Emmanuel Grégoire,
que la ville lumière restera la ville lumière.
Die Stadt der Lichter wird die Stadt der Lichter bleiben.
Aus Frankreichs Hauptstadt berichtete Julia Borutta. Derzeit beraten in Berlin die Verantwortlichen der Deutschen Bahn. Ihr Leib- und Magenthema auch diesmal: Wie können wir pünktlicher werden? Noch pünktlicher, fragt man sich, jetzt mal nicht übertreiben bitte. Aber Spott beiseite, pünktlich zu den Beratungen hat das Unternehmen gestern einen neuen ICE vorgestellt, der bei dem anvisierten Weg zu mehr Tempo und Pünktlichkeit helfen soll. Carsten Zumack hat ihn gesehen.
Der Zug besteht aus 17 Wagen, ist gut 250 Meter lang und bis zu 230 Stundenkilometer schnell. Eine Besonderheit ist der stufenlose Ein- und Ausstieg. Das setze neue Maßstäbe. Reisen mit der Bahn werde so für alle Fahrgäste noch einfacher und komfortabler, verspricht Personenfernverkehr-Vorstand Peter Sohn. 562 Sitzplätze bietet der ICEL. Der Zug kommt vom spanischen Hersteller Talgo. Der milliardenschwere Auftrag umfasst insgesamt 100 Züge. Der Einsatzstart dieser neuen ICE-Generation verschiebt sich wegen Lieferkettenverzögerungen, allerdings vom kommenden Jahr auf Herbst 2024. Zunächst sollen die Züge auf der Strecke Berlin-Hannover-Amsterdam unterwegs sein, dort die jahrzehntealten Intercity-Fahrzeuge ersetzen. Später sollen touristische Verbindungen Richtung Sylt und Oberstdorf hinzukommen.
Carsten Zumack über den ICEL, der bald, also demnächst relativ bald, auch Touristen an ihren Urlaubsort bringen soll. Vielleicht sogar bis an die Adria, nach Kroatien etwa. Dort nämlich, berichtet Silke Hane, soll sich für Urlauber bald einiges ändern. Das Land streitet um einen angemessenen Umgang mit den vielen Touristen, die das Balkanland mit der betörend schönen Küste jährlich besuchen.
Eine kleine Bucht südlich des Örtchens Njevice auf Krik. Kieselstrand, kristallklares Wasser, eine kleine Strandbar. Ein Ort zum Wohlfühlen für Touristen und Einheimische. Wenn es nach der Regierung ginge, glaubt Vieran Pirschitz, gäbe es diese Bucht so nicht mehr. Das hier ist die letzte unbebaute Bucht im Nordwesten der ganzen Insel. Nach dem Krieg 1995 haben wir hier dafür gestritten, um diese Bucht zu schützen. Hier sollte ein großes Hotelresort hin. Pirschitz ist Reiseunternehmer, aber auch Umweltaktivist. Er tritt für einen sanften, nachhaltigen Tourismus auf Krk ein und steht damit für eine Seite eines alten Streits in Kroatien. Wie viel Tourismus kann das Land, kann die Umwelt aushalten? Und wer profitiert? Lokale Firmen oder große Investoren? Ein Gesetzentwurf der Regierung facht diese Debatte nun wieder an. Alles rund ums Meer soll bei der Reform des Gesetzes über maritimes Eigentum neu geregelt werden. Wie Vieran Pirschitz aus Regierungskreisen erfahren haben will, auch der Zugang zu Stränden. Das neue Gesetz erlaubt es theoretisch, den Strand abzuschotten und den Hotelgästen vorzubehalten. Ich könnte dann nicht mehr mit dem Boot dort anlegen. Sie können den Strand zwar laut Verfassung nicht verkaufen, das neue Gesetz erlaubt aber, das Hinterland zu kaufen und Zäune aufzustellen. Bisher gibt es in ganz Kroatien nur 18 Strände, die konzessioniert sind. Das heißt, dort werden Liegen vermietet. Die ersten 6 Meter vom Wasser landeinwärts müssen aber bisher immer frei zugänglich sein. Drohen in Kroatien also bald Sonnenschirmkolonien wie in Italien? Die Regierung dementiert. Staatssekretär Josip Bilava. Wir sind in einer Situation, in der gewisse Personen Einsicht in Teile des Gesetzentwurfs hatten und ihn falsch interpretiert oder einfach nicht verstanden haben. Dann haben sie es an die Öffentlichkeit gebracht. Aber das ist nicht wahr. Strände werden nicht privatisiert und der Zugang zu den Stränden wird nicht eingeschränkt. Umweltaktivist Vieran Pirschitz glaubt nicht, dass es so eindeutig ist. Die Regierung teste oft durch gezielte Leaks die öffentliche Meinung und rudere zurück, wenn der Widerstand zu groß sei. Wie in diesem Fall. Ihren Strand ließen sich die Kroaten nicht nehmen. Wenn sie uns den Strand hier in der Gemeinde wegnehmen, gehen wir auf die Barrikaden. Nicht alle auf Krk sind so eindeutig gegen kostenpflichtige Strände. Anna Peric aus Köln lebt seit über 40 Jahren hier. Sie betreibt ein kleines Reisebüro und vermietet Wohnungen. Große Hotels will auch sie lieber nicht zur Konkurrenz haben. Eine stärkere Erschließung der Küste und Eintritt für den Strand fände sie hingegen gut.
Wir haben hier, ich will es nicht Problem nennen, wir haben ja nun auch sehr viele einheimische Kunden, die am Wochenende mit Bussen hier angekarrt werden, zu Hundertschaften, zu Tausendschaften. Diese kroatischen Mitbürger, slowenischen Mitbürger sind sehr herzlich willkommen, aber wir können nicht an den gleichen Strand, der viel zu klein geworden ist, die Gratiskunden legen, mit Kunden, die 500 Euro am Tag bezahlen. Von daher wäre es nicht verkehrt, einen Teil der Strände zu berechnen und aber einen anderen Teil des Strandes freizuschlagen, zu ergründen, den es noch gar nicht gibt. Platz ist genug da, um eben die Gratiskunden auch genauso an Luft und Sonne mehr teilnehmen zu lassen.
Zu den vermeintlichen Regierungsplänen hat Peric also gemischte Gefühle. Auch sie hofft, dass auch kleine Unternehmen in Kroatien weiter vom Tourismus leben können. Bis Ende des Jahres soll die Reform durchs Parlament. Vorher haben Verbände, Gemeinden und andere Interessengruppen Gelegenheit, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Die werden sie auf Krk sicher nutzen.
Kroatien und seine Zukunft des Tourismus. Dieser Beitrag von Silke Hane beendet unseren heutigen Podcast. Michael Springer im Studio und Dirk-Ulrich Kaufmann aus dem Homeoffice sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.